Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen: 50.000 Ministranten beim Papst, französische Bischöfe im Irak und päpstlicher Bauernhof soll für Touristen zugänglich werden. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Die Wallfahrt zehntausender deutschsprachiger Ministranten hat Rom erreicht. Mit Bussen und in Zügen sind am Wochenende junge Altardiener aus den deutschsprachigen Diözesen in die ewige Stadt gekommen. Sie wollen in dieser Woche ihren katholischen Glauben feiern, beten, ihre Gemeinschaft erleben und Papst Franziskus treffen. Das kündigten die Organisatoren der Wallfahrt im Vorfeld der Reise an. Bis zu 50.000 Ministranten machen bei der Wallfahrt mit. Höhepunkt ist am Dienstag ein gemeinsames Abendgebet mit dem Papst auf dem Petersplatz. Wir übertragen dann diese Feier live und mit deutschem Kommentar ab 18 Uhr.
Bei der Papst-Sonderaudienz am Dienstag wird Franziskus eine Ansprache halten und Fragen der Ministranten im Rahmen eines katechesischen Gesprächs beantworten, hieß es in der Ankündigung. Als ein zweiter gemeinsamer Programmpunkt aller Teilnehmer gibt es am Mittwochabend die interdiözesane Begegnung Blind Date an insgesamt 350 Orten Roms. Stadtführungen, Vatikaneinblicke und Gebetsmomente bestimmen das weitere Programm der Woche, das in Pfarr- und Diözesangruppen absolviert wird. Die ersten großen Ministrantentreffen in Rom gab es bereits in den 60er Jahren, wobei die Wallfahrt zuletzt alle 4 bis 5 Jahre ausgerichtet wurde und die Teilnehmerzahl auf 53.000 im Jahr 2010 angewachsen war. Das derzeitige Treffen wird erstmals von den deutschen Diözesen veranstaltet, die auch die Mehrzahl der Teilnehmer stellen. Als Gäste sind neben den Österreichern auch 50 Ministranten aus Litauen vor Ort. Motto der einwöchigen Pilgerfahrt ist »Frei, darum ist es erlaubt, Gutes zu tun«. Neben dem deutschsprachigen Treffen ist für 2015 auch eine internationale Rom-Wallfahrt der Ministranten geplant, die von der Ministrantenvereinigung CIM ausgerichtet wird. Katharina Pfadenhauer, Radio Vatikan.
Lange haben sich die 50.000 Ministranten auf die Wallfahrt nach Rom vorbereitet, die diese Woche durchgeführt wird. Karl-Heinz Wiesemann ist Jugendbischof bei der Deutschen Bischofskonferenz und Mitorganisator der Reise nach Rom. Bei der Pressekonferenz am Montagabend in der Sala Marconi bei Radio Vatikan sagte er:
Diese jungen Menschen nutzen ihre Freiheit, ihre Zeit, auch ihre Freizeit als junge Menschen, um sich einzusetzen. Im Dienst als Messdiener und Messdienerinnen, ganz konkret vor Ort in ihren Gemeinden, um Gutes zu tun, um dem Evangelium, um Jesus nachzufolgen. Und deswegen ist es wunderbar, dass wir diese jungen Christen haben. Sie kommen nach Rom auf den Spuren der Apostel und erleben Impulsangebote zur Vertiefung ihres Glaubens und des geistlichen Gehaltes des Mottos, Gottesdienst in ihren Pfarrgruppen, in den Diözesanengemeinschaften, manchmal in ganz, ganz großer Gemeinschaft, je nach Diözese, und werden in den römischen Pilgerkirchen sein, Besichtigungen und Ausflüge, natürlich alles, was dazugehört, gleich werde ich mit einer Speyerer-Gruppe aus meiner Diözese ein bisschen durch Rom gehen und natürlich werden wir auch mal schauen, wo es gutes Eis gibt.
Das Evangelium betone, wie wichtig die Freiheit des Menschen sei, so Wiesemann. Dies sei die Kernaufgabe der Messdiener.
Und dieses hat uns auch Papst Franziskus ja immer wieder neu, auch sagt er uns ja auch, dass diese Freiheit, die uns der Glaube schenkt, hat die jungen Leute, ich war in Rio letztes Jahr dabei beim Weltjugendtag, immer wieder aufgefordert, nehmt, gestaltet diese Welt aus dem Glauben mit. Na, nehmt, macht aus eurer Freiheit, die euch Christus gibt, die euch Gott gibt, das Leben, das euch geschenkt ist und die Liebe, die Christus euch mitgibt, die Kraft des Evangeliums, nutzt sie, damit diese Welt ein besseres Angesicht findet.
Bei der Pressekonferenz waren auch einige Ministranten dabei. Sie erzählten, was ihnen an der Wallfahrt besonders freut und welche Erwartungen sie haben.
Leonie, bitte.
Ja, also ich komme aus Freiberg, aus dem Bistum Dresden-Meißen, wie man auch sehr schön anhand meines T-Shirts sehen kann. Ja, jede Diözese hat natürlich auch ein eigenes T-Shirt bekommen. Unseres ist in diesem Fall grün. Man konnte sich für die Wallfahrt seit Januar anmelden. Und wir haben uns eigentlich sehr darauf gefreut. Am Samstagvormittag sind wir angekommen. Wir waren schon im Petersdom im Lateran. Wir haben schon verschiedene Städte besichtigt, den Piazza di Popolo und den Trevi-Brunnen haben wir uns auch angeschaut. Wir haben sehr, sehr viele Kirchen besichtigt, haben verschiedene Andachten gehalten und zum Teil auch selbst mitgestaltet. Und gestern gab es schon einen Gottesdienst für uns. Und bei uns geht es leider am Mittwoch dann schon wieder zurück mit Zwischenstopp in Arezzo an unser Partnerbistum. Und dann geht es wieder nach Hause.
Ja, ich bin eben der Benedikt und ich komme aus dem Bistum München und Freising, um genau zu sein aus Poing bei München. Und ja, nach einer 14-stündigen, schlaflosen Anfahrt sind wir dann am Sonntagmorgen hier angekommen. Haben natürlich unser Hotel erstmal begutachtet und nach einem Mittagessen sind wir dann auch mal reingefahren in die Stadt und haben dann so eine Art Schnitzeljagd durch Rom gemacht, wo wir dann mit Rätseln von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten weitergeschickt wurden. Währenddessen haben wir natürlich viele der Kirchen schon gesehen, zum Beispiel eben Maria Maggiore oder eben heute hatten wir unseren Eröffnungsgottesdienst im Lateran. Ja, morgen kommt dann eben noch das Highlight eigentlich der Woche, eben die Audienz mit dem Papst. Und ja, ich glaube, das wird für uns alle der Höhepunkt der ganzen Wallfahrt.
Die Kurznachrichten mit Nina Özelt.
Vatikan. Papst Franziskus hat die Priesteramtsenthebung für Pater Miguel Descoto Brockmann aufgehoben. Der Missionar der Marie-Knoll-Kongregation war in den 80er Jahren wegen seiner Beteiligung an der sandinistischen Regierung in Nicaragua von Papst Johannes Paul II. Vom Amt suspendiert worden. In einem Brief hatte Pater Descoto Papst Franziskus gebeten, ihn wieder zum Priesteramt zuzulassen, damit er vor seinem Tod nochmals die Heilige Messe zelebrieren dürfe. Diesen Wunsch habe der Papst entsprochen, jedoch die endgültige Entscheidung dem Ordensoberen der Marie-Knoll-Kongregation überlassen. Dieser soll nun darüber entscheiden, ob Descoto als Priester wieder tätig sein darf oder nicht. Der Missionar war auch nach der Suspendierung in der Missionsarbeit tätig, jedoch ohne seelsorgerliche Aufgaben. Er hatte den Beschluss von Papst Johannes Paul II. Von Anfang an akzeptiert und befolgt. Pater Miguel Descoto Brockmann ist 81 Jahre alt. In den Jahren 2008 bis 2009 war Descoto Präsident der UN-Vollversammlung. Schweiz. Die Leitung der Bischofskonferenz will sich mit den Initiatoren der Protestbewegung gegen den Bischof von Chur treffen. Das bestätigte das Bistum Chur. Der Bischof sei zuversichtlich, dass er den Weg einer sachlichen Aufarbeitung darlegen könne und wo die eigentlichen Herausforderungen liegen, so der Bistumssprecher Giuseppe Grazia. Der Präsident der Bischofskonferenz, Bischof Markus Büchel aus St. Gallen, habe nun zu einem Gespräch nach den Sommerferien eingeladen. Das berichtete die katholische Nachrichtenagentur KIPA am Sonntag. Libyen. Solange es in Libyen auch nur einen Christen gibt, werde er hier bleiben. Das sagt der apostolische Vikar von Tripolis, Bischof Giovanni Innocenzo Martinelli, im Gespräch mit Fides. Die christliche Gemeinschaft in Libyen sei auf den Mindestmaß geschrumpft, so Bischof Martinelli. Seit dem Sturz des Regimes Muammar Gaddafi ist die Situation in Libyen kritisch.
Eine Delegation der französischen Bischofskonferenz hat den Irak besucht. Der Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, war gemeinsam mit Michel Dubot, Bischof von Evry, und dem Leiter des Hilfswerks Œuvre d'Orient, Pascal Golinisch, in Karakosch, Al-Kosch, Kirkuk und in Erbil. Die Kirche vor Ort dankt es ihnen. Der chaldäisch-katholische Patriarch Louis Raphael Sacco betonte, es seien die ersten Bischöfe, die seit den Vertreibungen wirklich an Ort und Stelle gekommen seien. Daher danke er den französischen Bischöfen und den Katholiken, die sie repräsentierten, in besonderer Weise. Die Delegation sprach mit Christen, die aus Mosul geflüchtet sind, wie Kardinal Barbarin im Gespräch mit uns sagt.
Wir sind von der Gastfreundschaft der Christen sehr erfreut gewesen, weil sie trotz all der Schwierigkeiten uns sehr herzlich empfangen haben. Viele haben ja all ihr Hab und Gut zurückgelassen und haben fast gar nichts mehr bei sich. Uns wurde auch bewusst, wie tragisch die Geschichte der Christen im Irak ist. Seit Jahrhunderten leben sie hier unter sehr schwierigen Umständen. Doch derzeit ist die Lage katastrophal.
Beim Irak-Besuch haben sie Kinderschulen, Krankenhäuser und Kirchen besucht.
Wir haben den ganzen Tag Christen empfangen und ihre persönlichen Erlebnisse und Geschichten gehört. Ich bin von diesen Glaubenszeugnissen sehr beeindruckt. Diese Christen geben nicht auf und sind fest von ihrem Glauben überzeugt. In diesem Sinne haben wir im Westen sehr viel von ihnen zu lernen.
Oft habe er gehört, dass die Christen im Irak von ihren Glaubensbrüdern im Westen enttäuscht seien, so Kardinal Barbarin.
Sie fühlen sich alleine gelassen. Wir haben ihnen gesagt, dass wir in Frankreich auch Solidaritätsbekundungen für die Christen im Irak durchgeführt haben. Das hat wiederum sehr viel im Irak gefreut. Wir konnten hier auch Geldspenden überweisen, die wir in Frankreich gesammelt hatten.
Der französischen Delegation ging es vor allem darum, Solidarität mit den vom sogenannten Islamischen Staat aus Mosul vertriebenen Christen zu zeigen. Bald dürfen Besucher auch den Bauernhof des Papstes bewundern. Die kleine Farm ist Teil der päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo. Seit kurzem und dank der Initiative von Papst Franziskus sind die dortigen Gärten mit Führung für Touristen zugänglich. Weder Papst Franziskus noch der emeritierte Papst Benedikt werden dieses Jahr den Sommer in Castel Gandolfo verbringen. Die Öffnung des päpstlichen Bauernhofes für ein breites Publikum sei eines der nächsten Projekte, die der Vatikan verfolge. Das sagte der Verwaltungsleiter der päpstlichen Villen in Castel Gandolfo, Osvaldo Gianoli, gegenüber Radio Vatikan. Probehalber sind schon 350 Kinder und Erwachsene von der vatikanischen Familienfürsorgestation zu Gast gewesen. Sie haben einen halben Tag dort verbracht. Der in Castel Gandolfo in den Albaner Bergen gelegene päpstliche Bauernhof versorgt den Papst und den Vatikan mit Fleisch, Gemüse, Milch und Olivenöl aus eigener Bioproduktion. Zu dem landwirtschaftlichen Betrieb zählt auch ein Weinberg, den Benedikt XVI. Geschenkt bekam. Die Milch des päpstlichen Bauernhofes können Pilger und Touristen auch in den Geschäften von Castel Gandolfo erwerben. Vor 5 Monaten hatte der Papst die Gärten seiner Sommerresidenz für Besucher geöffnet. Die Anlagen sind nach vorheriger Anmeldung mit einer Führung zugänglich. Die Nachfrage nach diesem Angebot sei groß, so Gianoli. Zahlen nannte er jedoch nicht. Wir müssen Papst Franziskus dafür danken, dass wir diese Projekte entwickeln können. Wir müssen uns nicht verstecken. Was der Papst uns erlaubt, ist eine Gelegenheit, aber auch eine große Verantwortung für uns. Papst Franziskus kommt jetzt nicht hierher, aber dafür gibt er Touristen die Möglichkeit, die Gärten der Sommerresidenz zu besuchen. Unsere Mitarbeiter sind stolz darauf und sie werden ihr Bestes geben.
Per essere all'altezza del compito che ci è stato affidato.
Und zum Schluss noch unsere Sommerreise mit Pater Bernd Hagenkort durch die Schweiz.
Ein Kloster ohne echte kirchliche Anbindung, wo jeder kommen kann und auch wieder gehen kann, das etwas andere Ordensleben. In Tobel treffe ich in einem großen Wohnhaus, dem Kreuzkloster, Bruder Benedikt, Gründer und guter Geist der Gemeinschaft, der berichtet, was er mit dieser Klosterform erreichen will.
Ja, das ist eine Form von Verbindlichkeit auf Zeit und ein sicher auch ein spiritueller Lehrgang für Menschen, die vielleicht nicht ganz so kirchennah sind.
Das heißt, du bist sozusagen die Kerngemeinschaft, der Initiator, oder wie kann man das deine Rolle hier beschreiben?
Nachdem ich aus der Arbeit mit drogenabhängigen und randständigen Leuten gesehen habe, in welchen Therapien die waren. Und es waren durchs Band christliche Therapien in jener Zeit, die ziemlich radikal waren. Und meine Frage war dann letztlich, was mache ich jetzt damit als eher progressiv und kulturierter Katholik von Haus auf? höre ich auf mit diesen christlichen Heilungsversuchen oder probiere ich eine Gemeinschaft zu machen, die einen völlig anderen Weg geht.
Völlig anderer Weg geht, hier ein Stock, den du Kloster nennst, ein Stock, wo Werkstatt ist, wo gearbeitet und gelebt wird, wie das aussieht, ein Stock für Gäste, das heißt, es ist eine Gemeinschaft, die hier sich bildet, aber dann auch wieder auseinandergeht.
Ja, derzeit bestehen wir aus zwei Mitbrüdern mit dem interessanten Altersunterschied von 40 Jahren, was hervorragend funktioniert, und sind zu zweit und hoffen, es kommen wieder Dritte, Vierte, weil zu zweit ist die Situation am gefährlichsten. Alleine, dann ist es einzigerlei. Zu zweit ist sie sehr labil. Und wir hoffen, dass andere dazukommen.
Kloster. Wenn ich Kloster höre, sehe ich Mönche in Habit und nach jahrhundertealten Regeln. Das ist das ja hier nicht. Was ist denn das dann genau?
Wir haben einen wunderschönen Habit, haben den selber geschneidert, haben eine Zeit lang auch für Klöster in der Schweiz die Habite geschneidert. Also hatten eine Schneiderei. Und wir befolgen so weit wie möglich als Zwei-Personen-Haushalt die benediktinische Regel inhaltlich mal und machen das normale Chorgebet, so wie es nicht durcheinander kommt. In einer Zweiergemeinschaft ist es natürlich manchmal ein ziemliches Kunststück.
Eine Anbindung an ein Kloster und eine klösterliche Gemeinschaft gibt es aber nicht, außer dass ihr die Benediktsregel versucht zu leben.
Bisher gibt es das nicht. Es gibt sehr enge Freundschaften. Es gab immer wieder katholisch diskrete Hilfestellungen. Und die besuchen wir auch regelmäßig. Und solange es so geht, braucht es das nicht. Es kann sein, dass wir an einem anderen Ort eine Bindung haben müssten. Aber wir würden dann sehr vorsichtig sein, wie diese aussehen sollte.
Das ist also jetzt mal ganz formal gesprochen. Ich komme aus Rom, da darf man ein bisschen formalistisch sein. Kein kirchenrechtlich anerkanntes und akzeptiertes Kloster, sondern eine freie Initiative klösterlichen Lebens, die ihr hier macht. Wen sprecht ihr damit an oder wen wollt ihr damit ansprechen?
Wir sprechen vor allem junge bis sehr junge Leute an, die eine spirituelle Sehnsucht haben und in der Regel eine ziemliche Distanz zur Kirche. Die haben sich abgeseilt. Das interessiert sie nicht mehr. Und sie kommen hierher und merken plötzlich, dass das ja gar nicht so statisch ist, wie sie das von außen sehen. Und wenn ich ihnen erzähle, was für Mönche ich kenne auf der halben Welt, dann machen die große Stielaugen und erfahren Kirche als etwas anderes.
Und die Verpflichtung oder die Bindung, die hier eingegangen wird, ist eine Bindung auf Zeit, nicht auf Ewigkeit.
Das ist auf Zeit. Es gibt keine Bedingungen. Man kann morgen gehen. Und keiner muss irgendetwas abgeben, damit er ja die Mittel hat, um wieder zu gehen, damit keine Abhängigkeiten entstehen. Ich will, dass diese Menschen absolut freiwillig hier sind und jederzeit wieder gehen können. Denn für mich ist die Freiheit ein christlicher Grundwert und den möchte ich nicht einschränken.
Wobei Klöster ja eigentlich so klassischerweise auf Dauer angelegt sind. Aber genau das willst du ja nicht.
Genau das möchte ich nicht. Wenn einer trotzdem bleibt, dann ist das eine sehr schöne, sehr gute Sache. Wenn er wieder geht, dann hat er immerhin sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ohne Riesenkonflikte wieder aussteigen.
Und weiter geht es an den Zürichsee in die erste Kulturkirche der Schweiz.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.